einer kleinen Stand-up-Übersetzung. Roses von Mary Oliver. Everyone now and again wonders about those questions that have no ready answers. Every now and again, one, everyone now and again wonders about those questions that have no ready answer. First course, God's existence. What happens when the curtain goes down and nothing stops it? Not kissing, not going to the mall, not the Super Bowl. Wild roses, I said to them one morning. Do you have the answers? And if you do, would you tell me? Wild roses, I said to them one morning, do you have the answers? And if you do, would you tell me? The roses laughed softly. The roses laughed softly. Forgive us, they said. But as you can see, we are just now entirely busy being roses. Forgive us, they said, but as you can see, we are just now entirely busy being roses. Soweit dieses Gedicht. Auf Deutsch. Jeder von uns wundert sich immer einmal wieder über diese Fragen, die keine einfache Antwort kennen. Die erste Ursache, die Existenz Gottes. Was geschieht, wenn der Vorhang fällt und nichts ihn aufhalten kann? Keine Küsse, keine Einkaufstour, kein Super Bowl. Ihr wilden Rosen, sagte ich eines Morgens zu ihnen, habt ihr die Antwort? Und wenn ihr sie habt, würdet ihr sie mir erzählen? Die Rosen lachten freundlich. Verzeih uns, sagten sie, aber wie du sehen kannst, haben wir genug damit zu tun, jetzt einfach Rosen zu sein. But as you can see, we are just now entirely busy being roses. Mary Oliver. Finde ein sehr schönes Stück, mir sehr gut gefällt. Gut, so viel dazu. Kommen wir zu meinem kleinen Morgenimpuls, wie gesagt, geschuldet dem Umstand, dass vor einer Woche bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Parteien aus der Wahl als Sieger oder als Drittplatzierte hervorgingen, bei denen es doch sehr zweifelhaft ist, ob die noch auf dem Boden von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen. Und man sich fragt, was ist da eigentlich los? Wie kann es eigentlich dazu kommen? Ich habe mir dann viele Erklärungsversuche der politischen Experten, der Kommentatoren, aber auch der Wahlverlierer angeschaut und dabei ein relativ stereotypes Interpretationsmuster gefunden, das im Kern darauf hinausläuft, dass sich die entsprechenden demokratischen Stimmen die Frage vorlegen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass das passieren konnte? Das heißt, man sucht in der Regel den Fehler bei sich. Man überlegt, welche Versäumnisse gerade im Blick auf die ostdeutsche Bevölkerung in den letzten Jahren stattgefunden haben, um dann nach geeigneten Maßnahmen Ausschau zu halten, wie eben diese Trends, die in Ostdeutschland zu beobachten sind, gestoppt, rückgängig, oder aufgehalten werden können. Und dann kommt man halt auf solche Themen, wie dass man versäumt hat, die Menschen in Ostdeutschland mitzunehmen, dass man ihnen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hat, dass man sie möglicherweise gekränkt hat und dass diese Kränkungen schon Jahrzehnte zurücklegen, also gleich in die Zeit nach der Wiedervereinigung fallen, dass man es versäumt hat, ihnen das politische System, das demokratische Parteienverständnis nahezubringen und dass sich jetzt aus einer diffusen Mischung aus Unzufriedenheit, Überdruss und Sehnsucht nach, sagen wir mal, zielführender Politik eine Gemengelage herausgebildet hat, die Heraufkunft eben solcher Parteien wie AfD und BSW begünstigt hat. Da mag sicherlich etwas dran sein, aber ich habe trotzdem immer ein gewisses Unbehagen bei dieser Art von Interpretation, weil es letztlich unterstellt, dass, sagen wir mal, die Westler oder eben die Demokraten Fehler begangen haben, für die sie jetzt büßen müssen, dass in gewisser Hinsicht da die ostdeutschen Wählerinnen und Wähler, die BSW und AfD gewählt haben, Opfer verfehlter Integrationsbemühungen geworden sind, die nun diesen Umstand einklagen und deswegen Ende des Tages ein Protestvotum gegen das etablierte Parteiensystem oder eben auch gegen die Art und Weise, wie Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren an die westlichen Bundesländer herangeführt worden sind. Ich bin deswegen nicht glücklich mit dieser Interpretation, weil sie so tut oder sagen wir so, weil sie letzten Endes die Wähler und Wählerinnen unterschätzt, weil sie gar nicht mit der Option rechnet, dass diese Leute nicht Protestwähler, sondern Gesinnungswähler sind. Also Menschen, die bei vollem Bewusstsein aus voller eigener Entscheidungsfähigkeit sich dafür entschieden haben, Parteien zu wählen, die in klarer Opposition zu dem bestehenden politischen System in Deutschland stehen. Und dann fragt man sich, wie erklärt sich denn diese bewusste Entscheidung, die Überzeugung, dass es im Jahr 2024 im September richtig ist, so zu wählen, dass man eben die genannten Parteien, sein Kreuz bei den genannten Parteien macht. Was für eine Denkweise steckt dahinter? Das ist die Frage, die den Philosophen interessiert. Und diese Frage ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund besonders gravierend, weil es vorderhand so aussieht, dass die Wählerinnen und Wähler, die AfD und BSW wählen, ja durchaus demokratisch gesonnen sind. Immerhin, das muss man ja auch erst einmal positiv konstatieren, haben sowohl Thüringen als auch Sachsen Wahlbeteiligungen zuwege gebracht, die Rekordergebnisse sind. Jeweils deutlich über 70%, was zunächst einmal so aussieht, als sei es ein Erfolg für die Demokratie. Was dann umgekehrt eine merkwürdige Ambivalenz zutage fördert, nämlich wir haben eine hohe Wahlbeteiligung, also offenbar eine hohe Zustimmung zu den Wahlen qua Wahlen, aber wir haben ein Wahlergebnis, bei dem Parteien als stärkste Kräfte hervorgehen, die in ihrer demokratischen Grundhaltung durchaus in Frage gestellt werden müssen. Was ist da los? Das ist die Frage, die mich beschäftigt hat, die Frage, die mich interessiert. Und dabei habe ich nun eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Diese Beobachtung, und deswegen passt es auch ganz gut zu unserer Akademie, hat natürlich wie immer bei mir etwas mit der griechischen Antike zu tun, denn da sind einfach die Interpretationsschlüssel, von denen ich glaube, dass man sich ihrer gut bedienen kann, wenn man politische Grundsatzfragen oder Grundsatzprobleme auf eine vielleicht neue und ungewöhnliche, aber zielführende Art und Weise diskutieren will. Worum geht es? Was mir aufgefallen ist, ist, dass unser politischer Diskurs eine begriffliche Schwäche hat. Und das wird einem dann deutlich, wenn man sich mit dem politischen Diskurs der griechischen Antike aus der Entstehungszeit der Demokratie beschäftigt, also aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Das war die Zeit, in der vor allen Dingen unter der Regentschaft von Perikles in Athen zum ersten Mal systematische Überlegungen darüber angestrengt wurden, was es eigentlich für Verfassungstypen in der politischen Welt der Antike gibt, wie man die voneinander unterscheiden können und wo deren Stärken und deren Schwächen liegen. Dabei ist ein Denkmuster herausgekommen, das im Prinzip euch allen bekannt sein dürfte, das drei unterschiedliche Verfassungstypen zunächst einmal voneinander unterscheidet, nämlich die Monarchie, Monos, alleine, Archä, Herrschaft, also die Herrschaft eines Einzigen. Dann gibt es die Oligarchie von Oligo, wenig, die Herrschaft einiger weniger, also einer wie auch immer gearteten Führungselite. Und drittens eben die Demokratie oder auch die Pleonkratia, die Herrschaft der vielen. Diese drei unterschiedlichen Verfassungstypen waren im antiken Griechenland zu beobachten. Es gab noch etablierte Königtümer, sage ich mal. Es gab Stadtstaaten, in denen vor allen Dingen Sparta ist dafür ein prominentes Beispiel, in denen eine bestimmte Herrschaftselite die Herrschaft ausübte und die Regierungsgeschäfte übernahm. Und es gab eben in Athen und bei den athenischen Bündnispartnern eben die Herrschaft der vielen, die dann erst relativ spät den Namen Demokratie bekommen hat. Also diese drei Herrschaftsformen sind irgendwie relativ evident, weil sie sich schlicht und ergreifend daher abgeleitet sind, dass man beobachtete, dass es in unterschiedlichen politischen Gebilden unterschiedliche Herrschaftsformen gibt, entweder einer, einige wenige oder eben alle oder die große Menge der Bürgerschaft. So, damit gab sich aber die politische Philosophie nicht zufrieden. Und dann sehen wir bei Platon unter anderem, dass der Versuch unternommen wurde, jeweils im Blick auf diese drei unterschiedlichen Verfassungstypen eine, wie soll man das sagen, eine Erfolgsform und eine Form des Misslingens voneinander zu unterscheiden. Im Blick auf die Monarchie unterscheidet Platon die Basileia, das Königtum, von der Tyrannis. Die Basileia, das Königtum, kann man sich leicht denken, steht für die gelingende Monarchie, die Tyrannis für eine problematische Monarchie. Im Blick auf die Oligarchie unternimmt er das Gleiche. Die gelingende, gute, positive Erscheinungsform der Herrschaft der wenigen heißt dann im Griechischen die Aristokratie, die Herrschaft der Besten, ein Begriff, der dann ja weiter in der europäischen Kulturgeschichte große Karriere machen sollte. Also eine Führungselite, die aus welchen Gründen auch immer eben tatsächlich die Besten, auch nach dem Motto Noblesse obligée, also diejenigen, die sich auch wirklich für eine Polis verdient gemacht hatten, die Regierungsgewalt innehaben. Und da gibt es dann eben auch wieder eine Schwundstufe, die hat unterschiedliche Namen, aber bei Platon taucht sie als Plutokratie auf. Das ist eben die Herrschaft der Reichen, wo eben nicht nach qualitativen, sondern eher nach quantitativen Gesichtspunkten eine bestimmte Gruppe innerhalb eines Gemeinwesens die Herrschaftsmacht an sich reißen konnte. Da gab es im Beispiel des alten Athens die Herrschaft der 32, die die erste große Demokratie unter Perikles während des Peloponnesischen Kriegs beendete. Eine Zeit, in der viele politische Gegner ermordet wurden, also eine Zeit echter Tyrannei, die den Lesern Platons eben noch sehr lebendig vor Augen stand. So, das Interessante ist nun im Blick auf die Demokratie, ringt Platon zwar darum, auch eine Unterscheidung zwischen einer gelingenden und einer misslingenden Erscheinungsform vorzunehmen, aber er findet irgendwie nicht den passenden Begriff dafür. Das ist dann erst der Fall bei seinem Schüler Aristoteles, bei dem wir die Unterscheidung finden zwischen der Demokratia in ihrer positiven Gestalt, die er dann auch Politeia nennt. Man könnte es als die Bürgerherrschaft beschreiben. Und das gegenläufige Modell dazu nennt er Ochlokratie. Und dieser Begriff ist genau der, der uns für den heutigen politischen Diskurs fehlt, weil man mit seiner Hilfe präzise beschreiben kann, was in Ostdeutschland geschieht. Wir haben dort eine ochlokratische Gesinnung. Was heißt das? Was wir jetzt schon gesehen haben, ist, Ochlokratie ist die Verfallsform, die Schwundform, die Form des Misslingens einer demokratischen politischen Ordnung. Jetzt ist halt die Frage, die wir uns auch vorlegen müssen, nach welchem Maßstab beurteilen denn diese griechischen Pioniere des politischen Denkens Gelingen und Misslingen? Die Antwort ist ganz einfach. Eine politische Verfassung gelingt dann, wenn sie in ihrer Entscheidungsfindung das Ganze der Bürgerschaft, also die Polis, zum Maßstab nimmt. Der König unterscheidet sich vom Tyrannen dadurch, dass er in seiner Herrschaftsausübung, in seiner Regierung, in seinen Entscheidungen stets das Gemeinwohl im Blick hat. Das heißt, das Objekt seiner politischen Entscheidungsfindung ist die Polis als solche. Und in dem Maße, in dem er in seinen Entscheidungen das Gemeinwohl im Blick hat, erweist er sich als König. Hat er lediglich eigene Interessen, das heißt, nutzt er die Herrschaft, um seine Partikularinteressen durchzusetzen und seinen eigenen Ansprüchen zu genügen, dann ist er kein König mehr, sondern ein Tyrann. Genauso verhält es sich mit der Aristokratie, also im Blick auf die Oligarchie. Die Aristokratie ist eine Herrschaftsform, in der eine bestimmte Führungselite in ihren Beratungen, in ihrer Entscheidungsfindung stets das Wohl der Polis im Blick hat. Die Plutokraten hingegen als die Verfallsform der Oligarchen sind diejenigen, die lediglich die Mehrung ihrer eigenen Macht oder ihres eigenen Reichtums im Sinn haben. Man könnte also sagen, die Verfassungsform der Monarchie und der Oligarchie sind dann positiv zu bewerten, wenn der Gemeinsinn, also der Blick auf die Polis, auf die Bürgerschaft im Ganzen im Fokus steht. Sie sind dann, sie misslingen da oder sind dort negativ zu beurteilen, wo der Eigensinn obsiegt und die politisch Verantwortlichen lediglich um ihre eigenen Interessen bemüht sind. So, und jetzt ist der springende Punkt, und das ist eben wirklich interessant, weil wir in Ermangelung des Begriffes diese Denkweise bis dato gar nicht auf die politischen Verhältnisse in unseren modernen westlichen Demokratien haben anwenden können, dass sich die gleiche Dynamik eben auch da beobachten lässt, wo es um die Herrschaft von allen geht. Also in der positiven Form der Demokratie, um eine Herrschaftsform, in der sich alle darum bemühen, jeweils in den politischen Entscheidungsfindungen das für die Bürgerschaft Richtige, Gute und Zielführende zu finden. Griechisch gesprochen ist in der Demokratie, wie der Name ganz deutlich sagt, der Demos zugleich das Subjekt und das Objekt der Politik. Der Demos ist die Bürgerschaft. Lateinisch wäre das die Civitas. Also die Bürgerschaft, die die Eigenverantwortung für ihr Gemeinwesen übernimmt und sich bei allen ihren politischen Entscheidungen immer die Frage vorlegt, was können wir gemeinsam tun, worauf können wir uns gemeinsam verständigen, damit es der Gesamtheit unserer Bürgerschaft, der Polis im Ganzen, dem politischen System im Ganzen gut geht. Das heißt, in der Demokratie sorgt sich der Demos um die Gesundheit und das Wohlergehen seiner selbst, eben der Bürgerschaft. Bei der Ochlokratie, nach dem Prinzip, das wir schon im Blick auf die beiden anderen Verfassungstypen kennengelernt haben, ist das Subjekt der politischen Entscheidungsfindung eben nicht der Demos, nicht die Civitas, nicht die Bürgerschaft, sondern der Ochlos, ein Wort, das in den deutschen Übersetzungen meistens mit Pöbel wiedergegeben wird, was ein deutlich diffamierender Begriff ist. Leichter ist es, vom lateinischen plebs die Sache zu denken. Das ist also sozusagen das Volk, aber nicht das Volk im Sinne der Bürgerschaft, sondern das Volk im Sinne der Summe von Individuen oder Subjekten, die ihre Partikularinteressen verfolgen und die sich zusammentun, weil sie sich von der Mehrheitsbildung in der Polis versprechen, dass ihre Partikularinteressen auf diese Weise sich gegenüber den Interessen einer Minderheit durchsetzen können. Dieses Schema ist es, das von den Parteien, die in Sachsen und Thüringen so erfolgreich waren, AfD und BSW, zur Anwendung gebracht wird. Hier hat man es mit einem politischen Denken zu tun, das nicht danach fragt, was für die Gesamtheit einer Bürgerschaft richtig zielführend und zukunftsweisend ist, sondern man hat ein politisches Denken, das danach fragt, was sind im Augenblick die Bedürfnisse, die Befindlichkeiten der Einzelnen? Was wollen die? Wie können wir diese Befindlichkeiten adressieren, um auf diese Weise Mehrheiten zu bilden, die Ochlokraten dann wiederum an die Regierungsgeschäfte oder an die Regierung bringen, sodass sie dann tatsächlich, zumindest ist das das Versprechen, diese Individualbedürfnisse ihrer Wählerinnen und Wähler befriedigen können. Dies aber, und das ist der springende Punkt, was wir gerade in Ostdeutschland sehen, in der Regel zu Lasten derer, die eben die Minderheit darstellen. Und das genau unterscheidet die Ochlokratie von der Demokratie, dass in der Demokratie die regierende Mehrheit immer, weil sie systemisch ganzheitlich denkt und den Gemeinsinn über den Eigensinn stellt, Lösungen zu finden sucht, in denen die Gesamtheit der Polis mitgenommen werden kann, wohingegen in der Ochlokratie eine Art Tyrannis der Mehrheit über die Minderheit entstehen kann. Deswegen, und das kann man sich jetzt ganz deutlich vor Augen führen, war Platon der Auffassung, dass eine misslingende Demokratie, die Aristoteles dann eben Ochlokratie nannte, die schrecklichste aller Herrschaftsformen ist. Er hielt die gelingende Demokratie für die beste, aber umgekehrt ist die Ochlokratie die schrecklichste. Warum? Einen Tyrannen kann man immer beseitigen. Dafür gibt es den Tyrannenmord. Eine Herrschaftsgruppe von Plutokraten, von Oligarchen, die sich durchsetzt, kann man durch eine Revolution vielleicht auch außer Kraft setzen, weil es auch nur eine überschaubare Gruppe von politischen Gegnern ist, mit denen man es zu tun hat. Aber den Ochlos, die Plebs oder eben mit diesem unschönen Wort den Pöbel, wird man nicht mehr los. Und da liegt das enorme Problem, vor dem wir heute stehen. Wir haben eine große Gruppe von Menschen, die sich in Ermangelung eines anderen Begriffs selber als Demokraten verstehen, die glauben, dass sie dann demokratisch sind, wenn sie zur Wahl gehen. Und zwar zur Wahl gehen nicht, weil sie damit einen Beitrag zum Wohlergehen des Gemeinwesens leisten wollen, sondern weil sie sich dadurch sagen wir mal, die erfolgreiche Verfolgung ihrer eigenen Interessen versprechen, die aber keinerlei Interesse am Minderheitenschutz haben und durchaus bereit sind, ihren eigenen Vorteil auf Kosten der unterliegenden Minderheit durchzusetzen. Ein letzter Gedanke noch, der die Dynamik, die dort gerade geschieht, vielleicht noch ein bisschen besser erklären hilft. Und dabei bediene ich mich mit einem Interpretationsmuster, was ich jetzt nicht den griechischen Denkern verdanke, sondern Friedrich Nietzsche. Es ist das Interpretationsmuster des Willens zur Macht, das folgendermaßen aussieht. Was Nietzsche sehr klar gesehen hat in seinen sehr präzisen Diagnosen des modernen Denkens, ist, dass wir, das ist uns allen bekannt, in einer Welt leben, die Nietzsche so beschrieben hat, dass sie vor dem Horizont des Todes Gottes zu interpretieren sei. Nicht? Nietzsche sagt, Gott ist tot und die Folge dessen ist, dass dem Menschen, einem Menschentum, die Werte verloren gegangen sind. Er spricht in dem Zusammenhang von Nihilismus. Es gibt keine verbindlichen und auch verbindenden Werte mehr. Und wo das der Fall ist, verfolgt jeder lediglich seine eigenen Interessen. Und das letzte Interesse, was den Menschen leitet, das war Nietzsches Überzeugung, wenn ihm alle anderen Werte abhanden gekommen sind, ist das Interesse an Machtausübung. Deswegen ist der Wille zur Macht, wenn man so will, für Nietzsche die grundlegende Dynamik des menschlichen Lebens, die im Nihilismus zur vollen Entfaltung kommt. Einfach deswegen, weil eben sonst keine anderen Werte da sind, wo es nichts gibt, wofür Menschen einzutreten bereit sind, wofür sie sich zu verbinden bereit sind, außer um Macht zu erlangen. Und was Nietzsche nun in Also sprach Zarathustra auf erschütternd überzeugende Weise darstellen kann, ist, dass es in der Logik des Willens zur Macht liegt, dass das geschieht, was im Politischen von Ochlokraten auf sehr geschickte Weise ausgenutzt wird. Es gibt einen Deal und der Deal sieht so aus, dass die ochlokratischen Parteien ihren Wählern in Aussicht stellen, ihr gebt uns die Macht und im Gegenzug dazu, dafür bekommt ihr wiederum die Macht über Minderheiten frei verfügen zu können oder nach unten treten zu können, wenn man es mal so rum sagt. Die ochlokratischen Wähler versprechen sich davon, dass sie einen starken Mann oder wie im Fall von BSW eine starke Frau wählen, politische Kräfte an die Macht bringen, die aufgrund eben der ochlokratischen Mehrheitsbildung ihre eigenen persönlichen Interessen zu ihrer politischen Agenda machen, sagen wir mal das Thema Migranten aus dem Lande zu verbannen oder Remigration durchzuführen. Dafür wählt man den starken Mann, die starke Frau, ungeachtet der Frage, was mit den Migranten oder eben der Mehrheit der Bevölkerung oder der Minderheit oder der anderen Gruppe innerhalb der Bevölkerung geschieht. Und der Deal, den man zurückbekommt, ist, wir kümmern uns darum und damit seid ihr quasi lizenziert und befugt, diese Minderheit, ja, zu unterdrücken, schlicht und ergreifend. Und dieses Versprechen, das funktioniert immer wieder. Das hat schon während der Zeit des Nationalsozialismus funktioniert und ich sehe mit Sorge, dass es jetzt auch wieder funktioniert. Das zu verstehen ist aber total wichtig, weil man nur, wenn man das verstanden hat, überhaupt nach meinem Dafürhalten ahnen kann, wo denn ein Hebel liegen könnte, um diese, wie ich finde, besorgniserregenden Dynamiken zu stoppen. Auch das kann man von Nietzsche lernen. Der Wille zur Macht wird da zur bestimmenden Kraft im menschlichen Leben, wo die Werte verloren gegangen sind. Wenn man den Willen zur Macht blockieren möchte, wenn man ihn zurückdrängen möchte, geht das nur dadurch, dass es einem gelingt, glaubhaft für Werte einzustehen. Und jetzt in unserer politischen Konstruktion kann das nur bedeuten, dass man für die demokratischen Werte einsteht, dass man den Wert, die Schönheit des Miteinanders, die Bedeutung des Gemeinsinns, die, wie soll man das sagen, auch den Gewinn an Lebendigkeit und Lebensqualität, den ein demokratisches Miteinander in Aussicht stellt, wieder in leuchtenden Farben versucht, den Menschen nahezubringen, anstatt ständig nur immer aufs Neue zu jammern, zu lamentieren, zu nörgeln und die Unfähigkeit der Politiker zu beklagen. Wenn wir so weitermachen, wären wir in ochlokratischen Verhältnissen dann. Da bin ich mir so sicher wie das Amen in der Kirche. Das heißt, die Aufgabe von Demokraten hier und jetzt kann nur darin bestehen, erstens Klartext zu sprechen und zu sagen, was da in Ostdeutschland geschieht, ist nicht demokratisch, sondern ochlokratisch. Wir müssen die Begriffshoheit an dem Punkt zurückgewinnen. Und zweitens dabei deutlich definieren, was Demokratie eigentlich bedeutet. Die Werte, um deren Willen man die Demokratie erfunden hat, nämlich Frieden in der Gesellschaft, gesellschaftliche Kohäsion, gesellschaftliches Miteinander, Gerechtigkeit, Freiheit, individuelle Freiheit bei gleichzeitiger Verbindlichkeit des sozialen Miteinanders. Soziale Werte, die müssen wir wieder stark machen. Die Ochlokratie ist das asozialste politische System, das man sich vorstellen kann. Die Demokratie ist das einzig funktionsfähige soziale System. Da müssen wir wieder hin, dass wir das klar uns ins Bewusstsein bringen und bei jeder Gelegenheit offensiv dafür einstehen. Ich glaube, das ist die Lektion, die man aus dieser Wahl ziehen kann. Mit Hilfe der griechischen Philosophie und mit Nietzsche interpretiert. Das war es, was ich heute Morgen gerne mit euch teilen wollte, eine Woche nach dieser Wahl. Und gerade bei einem so politisch brisanten Thema ist jetzt natürlich der Raum für die Diskussion geöffnet. Bin gespannt, was ihr zu diesen Gedanken sagt, ob ihr sie teilen könnt, wo ihr Bedenken habt, wo ihr kritische Einwürfe habt. Ich freue mich auf euer Feedback.